Ja, auch von mir. Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Morgen. Ja, um ganz ehrlich zu sein, bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mich nicht ganz so losmachen können von unserer jetzigen Gemeindesituation, die doch manchmal auch sehr herausfordernd ist. Aber bei den Überlegungen darüber bin ich irgendwie auf einen bekannten Mann aus dem Alten Testament gestoßen. Ich glaube, wir kennen ihn alle. In unseren Predigten taucht er immer wieder auf. Und zwar ist es Josef, der zweitjüngste Sohn von Israel. Josef, der von Ägypten. Und er soll mir heute dazu dienen, in der Predigt so ein bisschen den Faden zu finden. Die Bibel, sie widmet ihm gleich 10 Kapitel. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. 10 Kapitel. Und damit gehört Josef tatsächlich zu den wenigen Personen in der Bibel, wo wir das Leben besser kennen. Also jetzt nicht nur so am Anfang oder das Ende oder er tat, was dem Herrn wohlgefiel oder er baute die Götzenaltäre alle wieder auf und so und Punkt, so wie es oft in den Königen und Chroniken ist, sondern Gott gibt uns Einblick so nicht ganz am Anfang, ja doch ziemlich am Anfang von Josef, eigentlich schon vor der Geburt. Er kam ja einfach irgendwie nicht. Seine Mutter, sie war schon ganz verzweifelt. Er war also auch ein Erbetener und hat dann doch einiges mitgemacht. Und dieses Leben von Josef, ja, es hat auch viele Gleichnisse, auch mit unserem Leben. Und ich denke, selbst auch mit unserem Gemeindeleben. Und als Einstieg möchte ich mal ein paar Verse lesen, damit wir erfahren, wie es in seiner Jugend ihm so ging. Und zwar 1. Mose 37 ab 3. Israel aber hatte Josef lieber als seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihn einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater lieber hatte als seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Garben stellten sich ringsherum und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du nun König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind und um seines Traumes und um seines Wortes willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne, der Mond und die 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. So ähnlich wie auch im Neuen Testament. Wer so ein gutes Herz hat, dem gefällt manches vielleicht nicht. Aber der ehrt das, was Gott redet. Und er behielt diese Worte in seinem Herzen. Ja, als Günstling seines Vaters bekommt Josef hier einen bunten Rock. Im Alten Testament spielen Kleidung ja noch eine ganz andere Rolle wie heute. Der Mantel, der Rock, das Kleid, das zeigt den Beruf, die Stellung, die Berufung wieder. Du kannst daran erkennen, ja, was für eine Berufung du hast. Aber ich glaube, in dem Fall wusste keiner, und ich glaube noch nicht mal der Vater selbst, verstand es, dass dies ein prophetisches Wort war. Das war eine prophetische Handlung. Keiner verstand es, aber trotzdem, Gott wusste, was er hier tat. Und das verwendete Wort hier für buntes Rock, das wird noch an einer anderen Stelle in der Bibel verwendet, und zwar für die Kleidung der Königstöchter. Und es zeigt an, dass Josef eine königliche Berufung hatte. Und ja, es zeigt also mehr an, als es eigentlich scheint. Eigentlich scheint es, okay, der kriegt da ein wunderbares Kleid und die anderen eben keine. Das ist eben das Sichtbare. Aber hineinzuschauen in das Vollkommene, in das Geistliche. Und da erkennst du, worum es überhaupt geht. Aber genau diese Berufung, die auf Josef lag, die sprechen ihm gerade seine Brüder ab. Als sie sagen, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind. Auch dass Jakob, ja, seinen Sohn Josef lieber hatte als alle anderen Söhne, kann man ja als menschlich relativ ungerecht empfinden, oder? Welcher Vater macht das schon und sagt, ich habe dieses Kind lieber als alle anderen? Ja, würde kein Vater und keine Mutter wirklich machen. Aber hier steht's ganz klar drin. Israel aber hat Josef lieber als alle seine Söhne. Also menschlich gesehen wieder ungerecht. Aber schauen wir uns doch mal von einer anderen Perspektive an. Wer sagte noch, dass er seinen Sohn liebt über alles? Es war Gott selbst, der Vater im Himmel. Was wir hier lesen, ist eigentlich ein prophetischer Text. Wir lesen nur Geschichten. Wir hören Geschichten von Menschen im Alten Testament, aber Gott schreibt seine Geschichte. Gott schreibt durch diese Menschen seine Geschichte. Und in Matthäus 17,5 heißt es, siehe, eine Stimme aus den Wolken sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Ich will uns nur etwas sensibilisieren dafür, dass Gott spricht und dass Gott manchmal anders spricht, als wir uns das vorstellen. Aber er spricht hinein. Vielleicht erinnern wir uns auch noch, wie die Geschichte Josefs weitergeht. Also, sie geht nicht besonders gut weiter, zuerst mal für Josef. Er wird nach Ägypten verkauft, und zwar als Sklave. Er wird verkauft als Sklave. Er verliert jetzt nicht nur seine Stellung in der Familie, sie reißen ihm ja das Gewand runter. Sie wollen sagen, nein, dieser soll eben nicht herrschen über uns. Ich meine, die Parallelen sind schon gravierend. Er soll nicht herrschen. Sie verkaufen ihn, sie geben ihm eigentlich den Todpreis, aber Gott ist bei ihm. Er verliert seine ganze Familie, seinen Vater, seine Mutter und dazu natürlich seine Heimat. Alles, was er bisher hatte, kannte, alles ist weg. Sein Beruf, seine Freunde, alles weg. Und ich glaube, was am meisten aber wiegt, das ist, als Sklave verlierst du deine Freiheit. Du kannst nicht mehr tun und lassen, was du willst. Du musst tun, was ein anderer dir sagt. Josef, er verliert auch seine Freiheit. Und diese Freiheit wird ja nochmal weiter eingeschränkt. Er wird ja dann zu Potiphar, muss er ja Sklave sein, einem obersten Beamten des Pharao. Da wird ja die Geschichte mit der Frau, die dann sagt, er wollte mit mir schlafen, ihm wird er verleumdet. Und was kommt er dann? Dann kommt er noch ins Gefängnis. Die Freiheit wird noch weiter eingeschränkt. Ja, Josef, willst du immer noch Regent sein? Willst du immer noch König sein? Sollen sich die Gaben denn immer noch vor dir beugen? Ich möchte mal bloß festhalten, das hat nicht Josef sich ausgedacht. Das hat Gott sich ausgedacht. Und als er dann im Gefängnis war und dann endlich mal sich eine Möglichkeit ergab, vielleicht rauszukommen, er sagt ja einem Mundschenk dann, wie es ausgehen wird. Der Mundschenk kommt frei, wird wieder zum Pharao in den Dienst eingesetzt. Aber was passiert? Der gute Mann vergisst ihn komplett. Und unser guter Josef, der sitzt weiter im Gefängnis. Und jetzt denke ich mir, wie würde ich reagieren? Wäre ich jetzt mal an Josefs Stelle. Und hier kommt doch etwas hervor, was ich sagen muss, das kann eigentlich nur göttlich sein. Trotzdem ist Josef in keinster Weise bitter gegen die Menschen geworden. Er hat keinen Hass auf die Menschen entwickelt, die ihm so viel Unrecht angetan haben und sein ganzes Leben zerstören haben. Er hat nicht Gott angeklagt. Herr Gott, du bist an allem schuld. Du hast mir diese Träume gegeben, ich habe sie erzählt. Und jetzt schau mal, 13 Jahre sitze ich hier als Sklave rum. Jetzt im die ägyptischen Gefängnisse waren ja in der Regel unter der Erde. Ja? Also das war mies da unten drin. Das war kein schönes Leben. Sitze ich auch noch hier? Wo bist du? Er hat nicht mit einer Silbe hat er Gott angeklagt. Und selbst, wir sehen es dann später, selbst seine Familie brennt sein Herz. Er ist dann rausgerannt, er hat geheult, als er seine Brüder sah. Er hat all das Böse nicht ins Herz aufgenommen. Er hat es nicht hineingelassen. Und ich finde das eines der stärksten Sachen, die man tun kann. Und was tut er im Gefängnis? Er dient den Menschen mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Er sagt, erzählt mir doch den Traum. Gott gehört es auszulegen, aber erzählt mir's. Ich habe die Gabe von Gott. Und erzählt ihnen den. Sie erzählen ihm den Traum und er gibt die richtige Auslegung. Josef geht unten durch. Das müssen wir sagen. Josef geht wirklich den untersten Weg. Aber was hat Josef gehalten? Das habe ich mich auch gefragt. Was hat diesen Mann gehalten, dass er so reagiert, wie er reagiert? Und ich glaube, dass Josef in seinem Allinnersten davon überzeugt war, dass es der Gott war, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott seiner direkten Vorväter war, der zu ihm gesprochen hat. Ich glaube, das war in seinem Herzen drin. Und er glaubte, dass dieser Gott, wenn er was sagt, es auch tun kann. Und egal wie die momentane Situation ist, spielt keine Rolle, sondern das, was Gott gesagt hat, das wird geschehen. Ich glaube, dass er jeden Tag angefochten war, jeden Tag, wo er aufgestanden ist, seine Fesseln da gesehen hat, diese Gitter da gesehen hat und dieses dreckige Loch, in dem er da drin war, das hat genügt. Da brauchst du schon gar nicht mehr. Dass er angefochten war, keine Frage. Aber ich glaube, Gott gibt uns, wie dem Josef, er gibt uns eine Vision vorweg. Für unser Leben, auch für unser Gemeindeleben, Gott gibt uns eine Vision vorweg. Und auf einmal scheint es ganz anders zu sein. Komplett anders. Auf einmal beugen sich die Leute nicht vor dir, sondern du musst jeden Tag 100 Bücklinge machen. Bis du bei allen durch bist, weil du der Unterste bist. Du bist der Sklave aller dessen noch, die im Gefängnis sind. Es scheint erstmal völlig anders. Ich möchte nur sagen, lasst uns auch von dieser sichtbaren Realität uns nicht täuschen. Lasst uns sehen, was Gott gesagt hat. Und lasst uns auf das achten, was Gottes ist. Was Gottes Wort uns sagt. Denn das wird in Ewigkeit Bestand haben. Alles andere wird untergehen. Er fand also in dem Reden Gottes, in dem göttlichen Traum, in Träumen, die er hatte, fand er Kraft zum Überwinden. Und so ist Josef auf meinem Lebensweg, meinen persönlichen Dingen, so ein echtes Vorbild geworden. Und ich komme immer wieder auf ihn zurück, weil ich weiß, achtet mal nicht so sehr auf das Jetzt, sondern achtet auf das, was Gott sich vorgenommen hat. Das wird am Ende triumphieren. Und das möchte ich auch über unsere Gemeinde aussagen, dass das geschehen wird, was Gott sich vorgenommen hat. Ich denke, als Realisten sehen wir zwar ziemlich klar, was geschehen ist, was auch geschieht. Und wir haben wohl auch eine Ahnung, manche auch eine düstere Ahnung von dem, was noch so geschehen könnte. Aber wir sind mehr als Realisten, wir sind Christen. Wir haben einen Vater im Himmel, der allmächtig ist. Er spricht auf unterschiedlichste Art und Weise zu uns, und überlegen wir mal, sein Wort hat am Anfang alles in Existenz gerufen. Das sind Worte Gottes. Machen wir die Worte Gottes nicht so klein. Die Worte Gottes haben das ganze Universum in Existenz gerufen, haben alles Leben in Existenz gerufen. Das ist Wort Gottes. Und Gott redet. Und was für ein Privileg haben wir, wenn Gott zu uns redet. Das ist ein absolutes Privileg. Wenn Gott sein Wort uns schenkt, wenn Gott sein Wort an uns richtet, und Gott kennt keine Lügen, heißt es mal in einem Lied, Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen, er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben für ein ewiges Leben. Gott lügt nicht. Und Gott hat gesagt und durch Jesus auch sagen lassen, die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde eben nicht überwältigen. Amen. Am Ende werden wir es sehen. Da mag noch so viele Stürme da sein. Am Ende werden wir es sehen. Die Pforten der Hölle. Aber sie wollen es. Also mal, sonst wird es da nicht stehen. Also die Idee des Teufels ist, die Gemeinde zu zerstören. Punkt. Also wir haben, und ich habe ja auch über den geistlichen Kampf die letzten Male gesprochen, wir haben einen Feind, der eine Absicht hat, uns persönlich zu zerstören, unseren Glauben zu zerstören, die Gemeinde zu zerstören, alles, was göttlich ist, in dieser Welt zu zerstören. Er hasst alles Göttliche. Das ist sein Plan, eigentlich ganz offenkundig. Aber Gott hat auch einen Plan, und wir wissen, und wir kennen die Bibel und wir kennen das Ende. Und wir wissen, am Ende siegt Jesus. Am Ende siegt Jesus. Und wenn wir auf Jesus Seite bleiben, werden auch wir mit ihm siegen. Wenn wir am Ende auf seiner Seite stehen, ja, wird auch uns nichts unmöglich sein. Gott hat uns Dinge aus seiner Sicht mitgeteilt, und ich denke, das soll uns auch immer wieder auch Hoffnung geben, Zuversicht geben. Ich habe mich, wir sprechen öfters jetzt inzwischen davon, aber ich habe mich wieder erinnert an Ingolf Elsel, an seine Vision. Und ich meine, das ist schon besonders gewesen, herausragende diese Vision, weil sie einfach davor war, bevor alles so ins Rollen kam, noch bevor Corona war. 2 Wochen vorher war es, glaube ich. Wo er uns das mitteilt, die Vision, die er für diese Gemeinde hatte. Und sie ist so detailliert eingetroffen, dass ich glaube, wir sollten auch an das Ende glauben. Wir sollten nicht nur daran glauben, an die Schwierigkeiten, die tatsächlich kamen. an die Berge, die links und rechts sich auftürmten. Wir waren ein ziemlich verstreuter Haufen. Seine Worte. Die immer enger zusammengeführt wurden, durch die Schwierigkeiten zusammengebracht wurden. Und das ist auch ein Plan Gottes für uns, auch als Gemeinde, dass wir wieder zusammenrücken, dass wir eins werden. Ein Herz und eine Seele. Das ist Gottes Plan. Und dann, wie wir danach rauskamen auf diese schöne Wiese, waren wir in einem intensiven Lobpreis, in einer intensiven, tiefen Anbetung. Seht ihr, das ist das Ziel Gottes mit uns, auch als Gemeinde. Gott will uns hineinführen in einen Lobpreis, der ganz tief intensiv ist. Und dazu braucht er erstmal unsere Herzen. Und ich glaube, dass so ein Orkan auch über unsere Lobpreisband hier gezogen ist, hat auch damit zu tun. Gott möchte eigentlich erstmal unser Herz haben. Dass wir es von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all unseren Kräften tun. Wir sollen es auch mit unserer Seele und mit unseren Kräften tun, ja? Aber erstmal mit unserem Herzen. Und Gott führt uns da zurück, dass wir es mit unserem Herzen tun. Gott möchte unser Herz. Gott möchte unser Herz. Und dann tut er das andere auch wieder hinzu. Ich glaub's. Ich glaube, dass hier die schönsten Lobpreisbands stehen werden. Amen. Halleluja. Wir sind noch nicht am Ende. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Halleluja. Ja, das war eins. Aber inzwischen hat uns Gott ja noch viele andere Eindrücke, Visionen und gewaltige Dinge gezeigt. Und Gott zeigt, dass er am Werk ist mit uns. Und das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Gott ist jetzt momentan am Werk. Und ich habe mal von einem so ein Seher gehört, und der hat gesagt, ja, manchmal wird der Lobpreis so von Erden auf den Himmel umgeschaltet. Manche Gemeinden werden so umgeschaltet. Und dann ist dieser Lobpreis auf einmal auch ein Lobpreis des Himmels. Und manchmal haben Gemeinden auch einen Fokus im Himmel oder vom Himmel her. Einen besonderen. Ich meine, Jesus ist immer da, schon klar. Aber einen besonderen Fokus. Und ich glaube, dieser besondere Fokus liegt zurzeit tatsächlich bei uns. Gott ist unter uns und bei uns am Wirken. Und verschließen wir uns nicht. Ich weiß, dass Gott zu euch in eurem Alltag reden wird. Verschließt euch nicht. Öffnet eure Herzen. Nehmt euch auch Zeit, ins Gebet zu gehen. Nehmt euch mal ganz bewusst auch dann Zeit, und wenn es nur 5 Minuten sind. Es müssen nicht immer Tage oder was sein, aber wenn Gott ruft, dann hört und seid einfach mal gehorsam. Gott möchte uns verändern, er möchte unsere Gedanken wieder ganz neu ausrichten, und zwar auf ihn und sein Wort und auf den Heiligen Geist. Ich möchte noch einen Vers auch aus 2. Petrus 1 vorlesen, da heißt es: Und diese Stimme, also das ist die Stimme da, wo sie auf dem Berg waren, dieses mein geliebter Sohn, haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm, also mit Jesus, waren auf dem heiligen Berg. Und jetzt hört mal her. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das gilt einmal für das große Globale, aber das gilt auch für jeden Einzelnen und auch als für uns als Gemeinde. Achtet auf das prophetische Wort. Das prophetische Wort ist viel, aber es ist auch das. Ganz am Anfang hatte ich so einen Leuchtturm gezeigt. Das Licht im Leuchtturm. Man sieht das Ziel. Man weiß zumindest, da ist ein Ziel. Es geht nicht nach irgendwo, sondern Gott hat ein Ziel. Das Licht scheint und Gott hat ein Ziel auch für uns und wir gehen auf ein Ziel zu. Vielleicht, deswegen ist der Weg noch nicht gleich besser, deswegen sind die Umstände noch nicht gleich anders. Aber man weiß, Gott hat ein Ziel. Und Gott, er möchte in uns neue Zuversicht, Glaube, Hoffnung wecken. Denn von Natur aus ist der Mensch eben so gebaut, dass er sagt, wird eh alles nichts. Wir sind von Natur aus Menschen, die halt dann auch gerne, wenn es nicht klappt, die Dinge hinter uns werfen. Aber Gott sagt, nee, macht mal nicht. Mach mal Stopp. Schau mal da den Leuchtturm an. Schau mal das, auf das Licht in der Finsternis. Schau mal darauf, was ich gesagt habe und ich werde mein Wort halten. Aber du hast einen Auftrag. Du solltest jetzt natürlich dem Licht zugehen. Du solltest, oder wenn du auf dem Schiff bist, dem Licht zufahren. Auf das Licht zufahren und nicht irgendwo ins Meer abdriften. Dann wirst du kein Ziel haben. Aber Gott, er gibt das prophetische Wort. Als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht. Dann brauchen wir das Licht des Leuchtturms nicht. Aber so lange brauchen wir ihn ganz klar. Der Leuchtturm, er zeigt uns die Richtung. Und ich glaube, wir sind auch wirklich am Ende eines Weges angekommen. Aber die Hoffnung ist, dieser Weg mündet in einen neuen Weg ein, den Gott uns gibt und zeigen wird, offenbaren wird. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt für heute. Und zwar, Jesus sagt uns ja, dass er seine Gemeinde bauen will. Aber Einzelheiten sagt er uns halt nicht. Er sagt uns nicht viel. Und wir haben jetzt den Vorteil gegenüber die Gemeinden am Anfang, dass wir schon viele Erfahrungsberichte haben, dass wir schon vieles auch wissen, wie es gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Wir haben viele Beispiele, wir haben Anweisungen, besonders von Paulus, wie das funktionieren kann. Aber alles wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, wie das Evangelium, wie die Verkündigung, wie Gottesdienst in unserer Zeit hier ausschauen soll. Sagt uns die Bibel relativ wenig, wenn es konkret werden soll. Es sagt uns nichts, dass da jeden Sonntag eine Predigt sein soll, eine Lobpreisbände, steht alles nicht, ja. Aber Gott möchte uns Weisheit schenken. Gott möchte uns Offenbarung geben, wie wir das in unserer Zeit umsetzen können. Und zwar so umsetzen, dass wir diese Welt erreichen können. Und in 1. Korinther 14, da heißt es, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Interessanter Vers. Wer prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Und wir dürfen eins nicht außer Acht lassen, und das ist das prophetische Wort. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Also, Gott möchte Gemeinde bauen. Und prophetisches Reden ist ja nichts Mystisches. Prophetisches Reden ist, dass Gott hineinspricht in die Situation, ins Leben, ins Gemeindeleben. Dass wir offene Ohren haben, was das Herz Gottes uns sagt. Gott hat ja Wünsche, ja. Wir sind die Braut Jesu Christi. Also, er will uns ja zurichten zur Braut. Er hat Wünsche an uns. Er möchte, dass wir ihn darstellen in dieser Welt. Er möchte, dass diese Braut vollständig wird. Das ist sein Wunsch, dass diese Braut hier ist noch nicht zu Ende, also auch im Pfaffenhofen, das ist vielleicht der Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, aber das ist nicht die Ernte. Die Ernte kommt noch. Also, Josef, er wurde zum Pharao gebracht, damit er endlich mal sein ganzes Leid klagen kann und dem Pharao sagen kann, wie schlecht es ihm ging und dass er doch der Pharao bitte jetzt mal eine Änderung schafft und er hat doch die Macht dazu und dass er aus dem Gefängnis kommt. Stimmt das? Nee, stimmt kein einziges Wort davon. Josef wurde zum Pharao gebracht, dass er dem Pharao dient und dass er dem Pharao seine Träume auslegt und dass er dadurch nicht nur Ägypten, die umliegenden Länder, sondern Israel errettet vor dem Hungerstod. Und das war seine Berufung von Anfang an. Kein Wort des großen Bedauerns, dass er doch so schreckliche Zeiten durchgemacht hat. Ist schon interessant, ja. Also es geht überhaupt nicht darum. Er wollte ja den anderen dahin schicken, dass er seine Sache, sein Anliegen davor bringt. Nein, Gott hat sein Anliegen. Und als Diener Gottes und als Gemeinde Gottes haben wir Gottes Anliegen in dieser Welt zu vertreten. Und haben wir Gottes Sache in dieser Welt zu tun. Das ist das, was Gott will. Gott hat für uns auch als Gemeinde einen Plan. Und ich halte daran fest, an der Vision, die wir uns gegeben haben. Dass wir Pfaffenhofen samt der ganzen Umgebung mit dem Evangelium die Menschen erreichen. Dass die Menschen Jesus Christus kennenlernen. Das ist unsere Vision, stimmt's? Oder war ich bei einer anderen Gemeinde irgendwie? Nicht, der Joachim weiß was anderes. Nein, es ist tatsächlich, wir wollen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und das ist das, wozu wir hier gesetzt sind. Ja, und der Pharao, interessant, der Pharao, ein durch und durch eigentlich gottloser Typ, ja, also ein Götzendiener, den man höher, hoch drei, möchte ich fast sagen, ja. Aber dieser Pharao, was erkennt er anders als die Brüder von Josef? Der erkennt die göttliche Gabe in Josef. Der erkennt, wow, da spricht Gott daraus. Das ist nicht menschlich, das ist göttlich. Ausgerechnet dieser Mann, dieser erkennt die wahre Berufung Josefs. Ist schon interessant. Die Brüder Josefs, die wollen ihn lieber umbringen und dieser Pharao, er macht ihn zum zweiten Mann im ganzen Ägyptenreich. Er ehrt diese Gabe, die Gott ihm gegeben hat und er ehrt auch Josef, indem er ihn als zweiten Mann im Reich einsetzt. Und durch diese prophetische Gabe, also durch den Geist Gottes letztlich, wird nicht nur Ägypten gerettet, die umliegenden Länder, ja auch Jakobs eigene Familie, seine ganze Sippe wird gerettet. Und so führen letztlich zwei so eigentlich unwichtige Träume, die keiner außer Josef wohl geglaubt hat, führen dazu, dass es eine große Rettung gibt. Dass eine große Rettung über die damalige Welt kam. Ja, wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich wieder keiner. Und ich glaube, wir haben auch diesen Auftrag. Brot für Ägypten. Brot in Ägypten auszuteilen. Ägypten ist ein Zeichen, ein Bild für diese Welt. Und das Brot ein Zeichen für das Wort Gottes, für das Evangelium. In 1. Thessalonicher 5, 19 heißt es, den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. prüft alles und das Gute behaltet. Ich habe schon viel über prophetische Rede gesagt und es muss natürlich immer auch dabei bleiben, dass wir auch alles prüfen. Wie wir schon gehört haben, wir gehen in eine besondere Woche rein. In eine Woche, wo wir uns besonders dem Herrn widmen wollen, mit Fasten, mit Gebet. Und als Christen gedenken wir in dieser Woche natürlich auch dem Leiden und Sterben unseres Herrn. Aber wir wissen ja auch dort, es ist nicht dabei geblieben. Und was kein Mensch glaubte, aber was das Wort Gottes vorhergesagt hat, so wie wir es heute auch schon gehört haben. Das Wort Gottes sagt 100 Jahre voraus, da kommt einer mit dem Esel. Und das Wort Gottes hat 1000 Jahre vorweg gesagt, da kommt ein Erretter. Und da wird einer sterben. Aber der stirbt nicht für sich, sondern der stirbt für uns, für dich und mich. Also dabei ist es nicht geblieben. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist auferstanden und er lebt und er regiert. Und wir sehen in 3 Tagen geschehen. Manchmal geht's schnell. Manchmal geht's schnell. Manchmal dauert's 13 Jahre. Manchmal, wie viel? 4000 Jahre. Aber Gottes Wort geht in Erfüllung. Wir haben die Zeit nicht im Griff. Aber manchmal, das will ich auch dazu sagen, manchmal kommt die Wende viel schneller, als wir uns das vorstellen. Und das wünsche ich uns natürlich irgendwo auch. Und wir wollen wirklich fasten, wir wollen beten, fasten, wie ja auch jeder kann. Und ihr seid wirklich eingeladen, mitzumachen. Und es ist, ja, wir werden 2 Treffen haben. Im nächsten Sonntagsgottesdienst sogar 3. Mittwoch Gebet hier am Abend, am Freitag unsere Andacht. Und wir werden den Herrn suchen und er wird sich finden lassen. Und ich habe noch 2 Verse. Und zwar, das drückt so mein Herz aus, mein Herzensanliegen auch aus, auch was für diese Gemeinde ist. Und ich möchte es einfach auch vorlesen, Apostelgeschichte 4, 31 und so auch als Proklamation auch für uns sehen. Und als sie gebetet hatten, da heißt es, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle voll vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das ist es, Einheit der Gläubigen und voll Heiligen Geistes zu werden. Das wünsche ich uns allen für unsere Zukunft. Einheit und voll Heiligen Geistes zu sein. Eine Gemeinde voll Heiligen Geistes. Aber dazu müssen wir in Richtung Leuchtturm gehen. Dazu müssen wir dorthin gehen, wo uns Gott hinruft. Gott möge euch reich segnen. Amen.